der Sonne endlich so richtig nahe kommen, um dabei mehr über unser Sonnensystem zu erfahren, das versucht die US-Raumfahrtbehörde NASA. Morgen schickt sie mittels einer Rakete eine Sonde in Richtung Sonne. Die Sonde kommt der Sonne dabei so nah wie keine andere zuvor. Sam Krucker forscht als Astrophysiker an der Fachhochschule Nordwestschweiz und an der Universität Berkeley in Kalifornien. Er war beteiligt an der Entwicklung von Instrumenten, die mit dieser NASA-Sonde zur Sonne geschickt werden. Roger Ebli hat ihn gefragt, was genau ist das Ziel der NASA-Mission?
Näher rangehen ist ja bekanntlich ein gutes Konzept, um etwas Neues herauszufinden. Und deshalb will die NASA-Sonde ganz nahe an die Sonne heranfliegen. Wir wollen studieren, wie das Magnetfeld der Sonne Energie freisetzt und dadurch die Sonnenatmosphäre heizt und einen Sonnenwind kreiert, der von der Sonne wegfließt.
Sonnenwind, wie muss ich mir das vorstellen?
Der Sonnenwind ist heißes Gas, also ein Ausfluss von heißem Gas, das von der Sonne kommt. Man darf sich das aber nicht vorstellen als einen konstanten Ausfluss oder etwa etwas Symmetrisches, aber es ist eher was, das sehr stark variiert in der Zeit, aber auch im Raum. Also es ist eher etwas Klumpiges oder Flockiges, wie man das sich vorstellen muss. An manchen Orten schneller, manchmal langsamer, manchmal dichter und manchmal weniger dicht. Und hinzu kommt dann noch, dass es Sonneneruptionen gibt, die da überlagert sind und noch schneller von der Sonne wegfließen. Und all dieses Gas zusammen mit dem Magnetfeld füllt also den Raum zwischen der Sonne und der Erde. Das heißt, es ist nicht nichts zwischen der Sonne und der Erde, sondern es ist gefüllt mit Gas und magnetischen Feldern. Und da sich das zeitlich ändert, wie das Wetter sich ändert auf der Erde, nennen wir das Weltraumwetter.
Wieso sollte mich das Weltraumwetter interessieren?
Die Erde ist natürlich mittendrin in diesem Weltraumwetter. Wir haben glücklicherweise unser eigenes Magnetfeld, das Erdmagnetfeld, das uns vor den größten Einflüssen dieses Weltraumwetters schützt. Weil eben das starke Magnetfeld der Erde, das blockiert dann die Magnetfelder, die von der Sonne kommen und werden so abgelenkt. Der Schutz des Erdmagnetfeldes ist jedoch nicht perfekt. Das kann man sich einfach vorstellen. Wir kennen ja, das Magneterdfeld kommt von den Polargebieten, von einem Polargebiet und endet im anderen. Dort ist natürlich dann der Schwachpunkt von diesem Magnetfeld. Das heißt, man hat die meisten Störungen an den Polargebieten.
Und Störungen, das heißt,
dass zum Beispiel die Polarlichter. Mhm. Die kennen wir alle. Das sind diese schön farbigen Phänomene, die man im Norden von Europa gut beobachten kann.
Also die Polarlichter sind eigentlich eine Störung, das, was wir als faszinierend empfinden.
Das ist richtig so. Und natürlich gewisse Störungen, je nachdem, wie stark die Sonneneruption ist oder wie stark der Sonnenwind ist oder wie das Magnetfeld ausgerichtet ist, sind diese Störungen eben stärker oder schwächer. Und das kann dann auch Auswirkungen zum Beispiel auf den Flugverkehr haben. Wenn so eine große Sonneneruption passiert, dann speziell in Skandinavien, wo die Sonne eher tief am Horizont ist, wird dann der Radar von der Flugsicherung beeinträchtigt. Und so hat das dann auch Einfluss auf alle elektronischen Geräte, weil das sind alles elektromagnetische Phänomene und alle elektronischen Geräte sind somit empfindlich auf das.
Das also einige Beispiele, wieso uns auch als Normalbürger diese NASA-Mission durchaus interessieren kann oder sollte. Diese Sonde, die kommt jetzt also der Sonne so nah wie noch keine Sonde zuvor. Von welchen Temperaturen sprechen wir da und wie hält diese Sonde diese Temperaturen aus?
Ja, das stimmt. Beim näher rangehen wird es heißer. Und es ist nicht nur proportional heißer, sondern es geht relativ schnell mit dem heißer werden. Also wenn ich halbe Distanz zur Sonne gehe, wird es viermal heißer. Wenn ich 10-mal näher gehe, wird es 100-mal heißer. Jetzt geht die Sonne aber, die Sonde der NASA, die geht jetzt bis auf 5% von der Erde-Sonne-Distanz ran. Das wird dann 600-mal heißer. Das heißt, die Strahlung, die wir von der Sonne sehen, ist 600-mal höher. Und um das zu überleben, braucht es einen Hitzeschild. Das ist ein Hitzeschild gemacht aus Kohlenstoff. Der wird dann sehr heiß. Aber das ist okay, weil der überlebt das. Die Temperaturen sind über 1000 Grad. Und die Idee ist dann, dass der Hitzeschild, ja, der wird sehr heiß, aber die Wärme kann dann wieder abgestrahlt werden. Und hinter dem Hitzeschild sitzen dann die Instrumente bei einer Temperatur, die dann viel erträglicher ist, um die 50 Grad, und können somit trotzdem all die Beobachtungen machen.
Diese NASA-Mission, die jetzt startet, da sind Sie ja auch direkt beteiligt. Sie forschen ja an der Universität Berkeley in Kalifornien. Wie genau sind Sie da aktiv bei dieser Mission?
Ja, all diese Missionen, die sind Langzeitprojekte, weil das kostet sehr viel Geld und braucht deshalb auch sehr viel politischen Willen und Durchsetzungskraft, dass man die Gelder bekommt. Also typischerweise so ein Projekt ist 10, eher 20 Jahre von der Idee bis dann zum Start. Ich mag mich noch gut erinnern an all die Diskussionen, die wir hatten vor mehr als 10 Jahren. Die Anträge, um dann ausgewählt zu werden, wurden etwa vor 10 Jahren geschrieben. Und in Berkeley haben wir dann das Projekt gewonnen, um Instrumente zu bauen, die elektrische und magnetische Felder um die Sonde herum zu messen. Und das wurde dann in den letzten Jahren gebaut. Und ich bin dabei beteiligt, vor allem an der Wissenschaft, also dann an der Auswertung. Und ich bin natürlich interessiert, die Daten, die wir da haben, zu kombinieren mit unseren eigenen Messungen.
Und dann gibt es da eben noch das zweite Projekt, das von der Europäischen Raumfahrtbehörde, der ESA. Die ESA will ebenfalls eine Sonde Richtung Sonne schicken. Aktueller Stand ist, im Februar 2020 soll es soweit sein. Diese beiden Projekte, Sie sind auch beim ESA-Projekt beteiligt. Wie unterscheiden sich die?
Das ESA-Projekt hat einen anderen Ansatz. Es ist also eine komplementäre Mission. Mit der NASA-Mission, wo wir so nahe herangehen, können wir nicht mehr direkt auf die Sonne schauen. Wir können nicht ein Loch machen in diesen Hitzeschild, weil dadurch viel zu viel Wärme nach hinten geführt werden würde.
Da verbrühen alle Instrumente.
Genau. Und wenn man jetzt aber nicht so nahe herangeht, kann man einen Kompromiss finden, sodass man trotzdem noch kleine Löcher in den Hitzeschild machen kann. Und dann können die Teleskope dadurch die Sonne direkt beobachten. Und das ist jetzt das Konzept der ESA-Mission, dass man mehrere verschiedene Teleskope hat, die durch das Hitzeschild durchschauen und dann Direktmessungen macht von der Sonne, von der Oberfläche. Und das ist natürlich komplementär zur NASA-Mission. Also wir sehen dann, haben dann die Möglichkeit zu sehen, was geht auf der Sonne vor, während die NASA-Mission nahe vorbeifliegt bei der Sonne.
Sie sprechen von Teleskopen. Sie waren ja auch bei der Entwicklung eines solchen Teleskopes beteiligt, und zwar an der Fachhochschule Nordwestschweiz, spezifisch eben für diese ESA-Mission. Welchen Auftrag hatten Sie da genau?
Wir haben uns beworben, ein Röntgenteleskop zu bauen. Also das sind Röntgenstrahlen, wie wir sie vom Zahnarzt kennen, ziemlich genau der gleiche Energiebereich. Und an der Fachhochschule haben wir das Design gemacht, also wir haben das Konzept ausgearbeitet, dann das Teleskop zusammengebaut, getestet und es wurde letzten Sommer an die ESA geliefert. Solche Sachen kann man natürlich nicht im Alleingang machen, also wir hatten viel Hilfe von der Schweizer Industrie. Wir haben aber auch internationale Zusammenarbeiten, vor allem in Europa, aber auch in den USA, die mitgeholfen haben, dass wir das alles zusammenbringen.
Sam Krucker, Sie sind also doppelt beteiligt eigentlich bei diesen Projekten. Einerseits bei der NASA, da war die Universität Berkeley in Kalifornien, wo Sie forschen, stark beteiligt oder ist es nach wie vor. Und beim ESA-Projekt der Europäischen Raumfahrtbehörde sind Sie beteiligt durch die Fachhochschule Nordwestschweiz. Wenn jetzt morgen Samstag diese NASA-Sonde startet, da denke ich, werden Sie wahrscheinlich ganz genau hinsehen, was da für Daten runter auf die Erde geschickt werden.
Ja, am Samstag ist natürlich der Start zuerst einmal. Das ist immer etwas, was völlig außerhalb unserer Kontrolle ist. Also wenn man halt Pech hat, dann fliegt die ganze Rakete in die Luft oder kommt nicht hoch genug und dann ist der Satellit nicht auf der richtigen Umlaufbahn. Also von dem her ist es vor allem ein bisschen Stress am Samstagmorgen. Aber nachher wird es dann interessant, wenn man in der Phase ist, wo die Instrumente angestellt werden. Und dort zeigt sich dann wirklich, wie funktionieren die Instrumente. Sind sie jetzt wirklich so rauschfrei, wie wir das geplant haben? Oder haben wir andere Probleme, indem wir zum Beispiel, dass irgendeine Antenne nicht richtig funktioniert und wir nicht genügend Daten runterbringen und so weiter. Also von dem her werden die nächsten Monate werden sehr unterhaltsam werden.
Das also die Sicht des Forschers, das, was Sie besonders interessiert an diesem NASA-Projekt. Vielleicht noch zum Schluss nochmal zurück auf uns Durchschnittsbürger, wenn ich das so sagen darf. Was sollen wir eigentlich aus diesem Projekt, dieser NASA-Sonde und dann der ESA-Sonde, die dann anderthalb Jahre später startet, was können wir da für einen Nutzen rausziehen?
Also Raumfahrtprojekte werden ja auch immer gemacht, um der Industrie eine Gelegenheit zu geben, neue Technologien zu entwickeln, zu finden oder neue Probleme zu lösen. Und dass das dann auch natürlich angewandt wird bei Nicht-Raumfahrtprojekten, die im alltäglichen Leben zur Verfügung stehen. Wir hatten zum Beispiel für unser Röntgenteleskop hat eine Firma uns gewisse Metallgitter gemacht mit einer ganz speziellen Technologie. Und diese Technologie wird jetzt im medizinischen Bereich gebraucht, um Röntgenapparate herzustellen, die fast in jeder Arztpraxis stehen. Also sind so dann ganz konkret, das Geld, das man ausgibt für den Satellit, hat auch diesen zweiten Vorteil, dass man eben die Industrie fördert. Und dann für die Allgemeinheit denke ich, ich hoffe, dass zumindest einige Leute auch die Faszination spüren und wissen wollen, wie sieht es wirklich nahe bei der Sonne aus, wie funktioniert das. Und durch das haben wir dann einen Gewinn von Wissen. Und ich denke, der Gewinn von Wissen ist essentiell im Fortschritt machen. Und so von dem her hoffe ich, dass ich bald berichten kann, wie es wirklich dann aussieht so nahe bei der Sonne.
Sam Krucker, er forscht als Astrophysiker an der Fachhochschule Nordwestschweiz und an der Universität Berkeley in Kalifornien. Er war beteiligt an der Entwicklung von Instrumenten, die jetzt mit der NASA-Sonde zur Sonne geschickt werden.